Lasst uns gemeinsam aufstehen und das Wort lesen. Das Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 16. Während Paulus in Athen auf die wartete, war er erschüttert über die vielen Götzen, die er überall in der Stadt sah. Er ging in die Synagoge, um mit den Juden und den gottesfürchtigen Nichtjuden zu reden. Und sprach außerdem täglich auf den Marktplatz zu allen, die sich gerade dort aufhielten. Auch mit einigen Philosophen, Epikürern und Stoikern kam er ins Gespräch. Als er ihnen von Jesus und von der Auferstehung erzählte, meinten einige von ihnen, was für eine seltsame Idee hat dieser Schwätzer. Andere sagten, er verbreitet irgendeine fremde Religion. Dann führten sie ihn vor den Rat der Philosophen, kommt und erzähle uns mehr von dieser neuen Religion, sagten sie. Du sprichst von vielen, wovon wir noch nie gehört haben. Und wir wollen wissen, was es damit auf sich hat. Die Athener und auch die Fremden, die sich in Athen aufhielten, verbrachten ihre Zeit vor allem damit, die neuesten Ideen zu hören und darüber zu reden. Als Paulus nun von dem Rat stand, rief er, Männer von Athen, ich habe bemerkt, dass ihr den Göttern besonders zugewandt seid. Denn als ich umherging, sah ich eure viele Altäre. Einer davon trug die Inschrift, den unbekannten Gott. Ihr habt ihn angebetet, ohne zu wissen, wer er ist. Und nun möchte ich euch von ihm erzählen. Er ist der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, erschuf, weil er der Herr über Himmel und Erde ist. Wohnt er im Tempel, die Menschen erbaut haben? Wohnt er nicht im Tempel, die Menschen erbaut haben? Er braucht keine Hilfe von Menschen. Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem. Und er stillt jeden Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker der ganzen Welt hervorgebracht. Er hat ihn voraus festgelegt, welcher aufsteigen und welche stürzen sollten. Und er hat ihre Grenzen festgelegt. Von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten und ihn finden würden. Denn er ist keiner von uns fern. In ihm leben und handeln und sind wir. Wie einer eurer eigenen Dichter gesagt hat, wir sind seine Nachkommen. Deshalb sollen wir uns Gott nicht als Götzenbild vorstellen, das Kunsthandwerker aus Bilder Gold oder Stein anfertigen. Bis jetzt hat Gott über die Unwissenheit der Menschen hinweggesehen. Doch nun gebietet er den Menschen auf der ganzen Welt, sich von den Götzen abzukehren und sich ihm zuzuwenden. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt gerecht richten wird, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen bewiesen, wer dieser Mann ist, indem er ihn von den Toten auferweckte. Als sie Paulus von der Auferstehung eines Mannes reden hörten, der tot gewesen war, lachten die einen, doch anderen sagten, wir würden gerne später mehr darüber hören. Damit verließ Paulus die Versammlung, doch einige schlossen sich ihm an und fanden zum Glauben. Unter ihnen waren Dionymus, ein Ratsmitglied, eine Frau mit Namen Damaris und andere mehr. Lasst uns beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns das Wort hinterlassen hast und dass wir dein Wort lesen dürfen, dass wir es verstehen dürfen. Und so möchte ich bitten, Herr, sprich du durch dein Wort heute zu uns. Erquick du unsere Seelen, Herr. Forder du uns heraus, Herr. dein Wort zu verstehen, sprich du uns an durch dein Wort, damit wir wie Paulus Salz und Licht sein können, hier in dieser Stadt, hier in diesem Kreis, damit wir den auferstandenen Christus verkündigen können. Danke, Herr, für die Möglichkeit, die wir haben, dein Wort zu hören. Amen. Ich heiße Andreas Isaac, komme aus Burghausen, bin verheiratet, wir haben 3 Kinder. Für die, die mich nicht kennen, aber doch einige kennen mich. Ich darf liebe Grüße mitbringen aus Burghausen, von den Geschwistern dort. Und ja, freue mich hier zu sein, um mit euch das Wort Gottes zu hören. Paulus predigt in Athen. Und ich glaube, die Überschrift, die ihr gewählt habt, Jesus für den Skeptiker, so war, glaube ich, die Info, die ich mitbekommen habe. Und zu diesen Skeptikern predigte Paulus über den auferstandenen Christus. Athen, seine Geschichte und seine Bedeutung. Und da möchte ich ein wenig darauf eingehen. Und vielleicht eine gewisse Parallelen zu unserer Gegenwart heute bringen. Athen, die bedeutendste Stadt Griechenlands zu der Zeit des Neuen Testaments. Athen war die Hochburg der damaligen Kunst, Wissenschaft und Philosophie. Hier waren die wissenschaftlichen Schulen, zu denen die Studenten aus aller Länder zusammenkamen. Und im Altertum bestand die Stadt aus 2 Teilen. Einmal das Flachland und dann die Oberstadt. Athen war Paulus nach Athen gekommen auf der 2. Missionsreise. Besuchte er eine der berühmtesten Stätten der Weisheit und Kunst. Er schaute sich alles so an, die Tempel und die Götzen. Aber er wurde nicht zum Bilderstürmer, noch zum Götzenanbeter. Sondern Paulus predigte dort, wie wir in den Einstiegsversen gelesen haben, in den Synagogen und auf den Marktplatz, das Evangelium. Zur Zeit des Paulus gab es in Athen 2 dominierende philosophische Lehrrichtungen. Das waren einmal die Epiküre und einmal die Stoike. Sie haben sozusagen die Philosophie, das Denken der Stadt zu der damaligen Zeit geprägt. Die Stadt wird von Tempel, Märkte, Gymnasien, Schulen, in denen Philosophen lehrten, umfasst. Jetzt müssen wir uns vorstellen, dass Paulus in so eine Situation hineinkommt, um dort den Menschen, den Philosophen, dem Volk das Evangelium zu bringen. Ein wenig mehr geschichtlichen Hintergrund: auf der Areopag sprach er zu der geistlichen Elite des Athens. Er sprach über die Inschrift einen unbekannten Gott. Und Areopag, ein kleiner Hügel, etwa zwischen Marktplatz und der Burg Akropolis. Es war dem Krieggott Ares geweiht. Dort gab es eine Anzahl von Altäre und Götter. Und den Mittelpunkt der Predigt des Apostels Paulus stand die Auferstehung. Es stand die Umkehr. Er verkündigte ihnen das Evangelium. Das soweit zum Hintergrund oder zu der Situation in Athen damals. Nun habe ich 3 Punkte gewählt aus diesem Text und möchte ein wenig darauf eingehen. Der erste Punkt, der Zeitgeist damals, der Zeitgeist heute in unserer Gesellschaft. Und der Zeitgeist, das sind die Menschen, Die Menschen mit ihrem Denken, mit ihrem Handeln, mit ihrem Leben beinhalten den Zeitgeist. Die unterschiedliche Reaktion auf die erste Verkündigung des Apostels. Die Epikürer lebten nur nach dem Motto, denk an heute und nicht an morgen. Und ich denke, diese Philosophie ist uns recht bekannt. Auch in unserer Gesellschaft gibt es viele, die nur heute leben. Was morgen kommt, ist denen egal. Für die Epikürer liegt der Sinn des Lebens, den ungestörten Lebensgenuss jetzt und hier zu genießen. Und ich denke, der Zeitgeist damals hat viele Ähnlichkeiten mit dem Zeitgeist heute. Die Menschen, viele von uns vielleicht auch, leben heute und genießen das Leben in vollen Zügen. Und so gilt die Botschaft, die damals zu den Athenern galt, genauso für uns heute. Und dann gibt es auch die Stoiker, die andere philosophische Lehre, die weit verbreitet war in Athen, durch ein rechtes Handeln, wie Gerechtigkeit, wie Mut, wie Pflichterfüllung, auch die Beherrschung der Triebe durch die Vernunft. Und ich denke, in unserer westliche Gesellschaft ist dieses auch vorhanden. Die Leute, sie sind vernünftig zum Teil, pflichtbewusst, sie arbeiten, versuchen ehrlich zu sein und meinen damit gut genug zu sein. Und meinen damit ein gutes, aufrichtiges Leben zu führen. Wir sehen, der Inhalt, der Zeitgeist der damaligen Zeit ist auch stückweise der Zeitgeist unserer Gesellschaft heute. Und so gibt es viele Christen auch heute, die dem nachjagen, ohne dass sie sich vielleicht als die Stoiker oder die Epikürer oder Anhänger von denen nennen würden. Aber sie leben hier und jetzt. Aber dann gibt es auch andere Christen, sie leben in der Vergangenheit. Sie leben in der Vergangenheit, wie schön war es damals, wie schön war es damals. Und ich denke, auch in unserer Gesellschaft heute und auch in den Gemeinden gibt es viele, die leben in der Zukunft. Wie schön wird es einmal sein? Und das ist auch gut, das ist auch richtig, dass wir auf die Zukunft schauen, auf die Herrlichkeit. Aber wir dürfen nicht die Gegenwart vergessen. Und da gibt es andere, die sozusagen die meiste Zeit ihres Lebens verbringen, um darüber zu diskutieren, was das Wort Gottes uns lehrt, was ja durchaus richtig sein mag. Aber sie verbringen viel Zeit, um über die Endzeit, die Entrückung und so weiter und so fort zu predigen. Durchaus richtig. Aber beinhaltet das alles? Beinhaltet das unser Leben? Sind wir hier noch da oder sind wir abwesend? Ein Onkel von mir, der knapp 30 Jahre sich mit der Offenbarung befasst hatte, kam vor einigen Jahren zu der Erkenntnis, dass er einen Teil seines Lebens weggeschmissen hatte. Man würde doch sagen, er hat sich doch im Worte Gottes, mit dem Worte Gottes beschäftigt und befasst und war doch interessiert. Ja, das stimmt. Aber hat die Nachbarn, die Menschen um sich herum vergessen. So sehen wir, der Zeitgeist damals hat Ähnlichkeiten mit dem Zeitgeist heute. Menschen, sie sind nur darauf hinaus, Genuss zu erleben. Ich kam neulich über einen kleinen Anzeige zu lesen, in einem Elternmagazin. Gelegenheit gesucht. Ich beschäftige gerne ihre Kinder. Ich garantiere ihnen, dass die Kinder alles von mir lernen, was ich ihnen beibringe. Ich zeige ihnen, wie man Alkohol trinkt, Zigaretten raucht, tötet, Raub und Ehebruch begeht. Ich halte sie am Samstagabend wach, damit sie am nächsten Tag nicht zur Kirche gehen. Ich bewerbe mich um ihr Kind. Ich möchte sein Kindermädchen sein. Sie kennen mich. Ich lebe täglich mit ihnen. Ihr Fernseher. Und als ich diese Anzeige gelesen habe, dachte ich, wie wahr. Gewisse Dinge beeinflussen uns täglich. Gewisse Dinge beeinflussen, und wie nehmen wir sie auf? Was prägt uns? Was steuert uns? Welcher Zeitgeist steuert uns? Und mitten in diese Situation, da wo diese philosophischen Lehren vorhanden waren in Athen, kommt Paulus auf der zweiten Missionsreise nach Athen. Und als er noch wartete auf die, die nachkommen sollten, erfährt er manche Dinge. Er schaut sich die Stadt an, schaut sich die Götter an, schaut sich die Altäre an, den Tempel, die Vielzahl von Götzenbildern und ist innerlich betrübt, ist aufgeregt, ist eifersüchtig, ist innerlich getroffen von der Realität, die er dort sieht, dass die Menschen den wahren Gott nicht anbeten. Zu der damaligen Zeit, laut dem römischen Schriftsteller Plinius, der berichtet, gab es über 3000 Götter und Göttinnen in Athen, die die Leute täglich anbeteten. Eine Vielzahl. Und nun kommt Paulus und diskutiert mit den Menschen in der Synagoge, mit den gottesfürchtigen Juden, aber auch mit anderen. Er geht auf den Marktplatz und verkündigt ihnen die Botschaft, das Evangelium. Das Evangelium von Jesus Christus, den auferstandenen Herrn. Ich möchte ein wenig stehen bleiben hier und fragen, hätte Paulus nicht die Möglichkeit, diese Götter, diese Bilder, diese Statuen zu bewundern und zu sagen, wie toll, wie prachtvoll, wie schön, und sich in ihn zu verlieben, die Kunst. Wie ist es bei uns? Wie ist es bei uns? Wie stehe ich zu den anderen Religionen und ihren Tempel? Götterbilder oder Moscheen, Frömmigkeitsübungen? Wie sieht es bei uns aus? Bete ich sie an? Bewundere ich sie? Sage toll, wunderschön, herrlich? Akzeptiere ich die Andersartigkeit der fremden Religionen als mögliche Frömmigkeit? Oder reagiere ich wie Paulus mit der Aussage, dass nur der Glaube an Christus zu Gott führt? Vielleicht eine andere Frage. Sind mir Andersgläubige als Menschen so wichtig und so wertvoll, dass ich bereit bin, zu ihnen zu gehen? Dass ich bereit bin, meinen Mund aufzutun und ihnen das Wort Gottes zu verkündigen? Paulus, ihm lag es auf dem Herzen. Er sah die Menschen, er sah die Hoffnungslosigkeit und es brennte ihm. Und er hatte keine Angst, zu den Epikürer und Stoiker und anderen Philosophen zu predigen, zu reden. Natürlich schaute er sich die Gegend an, machte sich ein Bild. Und ich denke, da sind auch wir gefragt, dass wir über den Zeitgeist unserer Gesellschaft hier und heute Bescheid wissen. Und vielleicht so wie Paulus hier auch anknüpft an gewisse Dinge, um eine Brücke zu schlagen. Paulus schämte sich seines Herrn nicht. Er rief sofort das Zentrum der Verkündigung an, und zwar Jesus, den Auferstandenen. Und ich denke, das sollte das Zentrum unserer Botschaft sein. Jesus Christus, der ist am Kreuz gestorben, aber er ist auferstanden. Er lebt. Er lebt, und lebe ich mit ihm? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen heute in unserer Gesellschaft. Lebt Christus in mir? Ist er sichtbar? Ist er auferstanden? Oder bete ich nur einen toten Gott an? Kein Wunder, dass viele Menschen sagen, so einen Gott will ich nicht anbeten, wenn er nur andauernd über einen Tod redet. Natürlich ist er gestorben am Kreuz, aber er ist auch auferstanden. Er lebt und er möchte in uns leben. Wenn wir die Jahreslosung beherzigen, da heißt es, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist das Anliegen. Das war das Anliegen Jesu, dass er in unser Leben gegenwärtig ist. Neulich kam ich in Kontakt mit einem Wissenschaftler und er sagt, ich kann an den Glauben, den ihr vermittelt, nicht glauben. Warum, sage ich? Ja, weil ihr redet dauernd über einen toten Christus. Ach so? Ja, er ist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Er ist den Weg des Leidens gegangen. Es stimmt. Aber er ist auch auferstanden. Er ist auch auferstanden. Und so nimmt Paulus die Gelegenheit hier in den Synagogen und auf dem Marktplatz und verkündigt ihn nicht über die Totengott im Zentrum. Weil von den toten Göttern und Götzenbilder hatten sie genug. Er knüpft an und macht die Brücke und sagt, ich möchte euch mehr von den unbekannten Gott verkündigen, der lebt. Und das war denn neu. Neu. Und vielleicht wäre es den Menschen um uns herum auch neu, wenn sie mehr von dem erleben würden, was Jesus in unserem Leben macht. Dass er wirklich gegenwärtig ist, dass er lebt, dass er spürbar, dass er erfahrbar ist, dass er sichtbar in unserem Leben vorhanden ist. Denn was bringt es, wenn ich nur einen Glauben im Kopf habe, wenn ich nur einen Glaube habe, der über den Tod spricht und der den Menschen keine Hoffnung gibt auf das zukünftige, auf das ewige Leben? Und ich denke, wir Christen sind da sehr gut, was dem Wissen anbetrifft. Wir haben das Wort Gottes und wir haben viele von uns wahrscheinlich dutzende Male schon das Wort Gottes gelesen. Aber ich denke, wir haben so einen Kopf, was den Wissen der biblischen Botschaft anbetrifft. Aber wenn es darum geht, zu helfen, da haben wir solche Hände, die dran gewachsen sind am Körper. Und ich denke manchmal, wenn es darum geht, hinzugehen, dann fehlen uns die Beine. Aber Paulus schämte sich des Herrn nicht, war mutig und bereit, das Wort Gottes zu verkündigen über den auferstandenen Christus. Und das ist, was uns fehlt, was durchaus mehr in unserem Leben vorhanden sein sollte. Die Wellenlinie zu finden, wie die anderen Menschen denken. Durchaus sich auskennen vielleicht oder zumindest Bescheid wissen, was bewegt unsere Nachbarn. Die Euphorie beim Fußball, die Menschen heutzutage in unserer Gesellschaft haben, die wünsche ich mir, die Begeisterung bei den Christen. Ich wünsche mir die Begeisterung bei den Christen für ihren Glauben, für Jesus Christus. Paulus war begeistert, motiviert, Kannte er sich aus in den Philosophien? Wahrscheinlich nicht. 100%. Er machte sich ein Bild, schaute sich an und knüpfte an dem an. Nun ist interessant, was hat Paulus den Athenern zu sagen? In den Versen 18 und weiter. Paulus aber stand mitten in dem Areopag und rief: Ihr Männer von Athen, ich sehe, wie ihr in allem gottesfürchtig seid. Als ich nämlich umherging, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift: einen unbekannten Gott. Was ihr nun verehrt, ohne zu kennen, das verkündige ich euch. Sprache und Stil der Rede des Apostels heben hier sich auffällig auf zu den anderen Reden in Apostelgeschichte. Der Apostel wählte die Methode: ja, aber euch fehlt noch was. Und ich denke, so können wir auch in unsere Gesellschaft anknüpfen, da, wo die Menschen sind. Sie sind suchend, sie sind fragend. Sie sind nicht glücklich in allem. Das ist meine Erfahrung mit den Menschen. Sie haben eine tiefe Sehnsucht nach mehr und sie kennen dieses Mehr nicht. Ich denke, da können wir anknüpfen und ihnen das Mehr anbieten. Dieses Mehr, die Auferstehung, die Botschaft des Evangeliums. In unserer Zeit gibt es auch viele unbekannte Götter. Und ich denke, auch einige Menschen werden verehrt, Mächten werden verehrt und im Mittelpunkt gestellt. Auch unter Christen ist es oft Realität, dass gewisse Dinge im Mittelpunkt stehen. Und dass sie das mehr lieben und verehren und anbeten als Christus. Weil Christus oder der Glaube oft auf Sonntag beschränkt wird und im Alltag weniger von dem sichtbar ist. Und so wünsche ich mir, dass wir mehr und mehr von dem Christus in unserem Leben sichtbar und erleben können. Dann spricht Paulus hier zu den Leuten über diesen unbekannten Gott. Der Gott, der die Welt und alles in ihr gemacht hat, dieser, der der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht im Tempel, die mit Händen gemacht sind, und hat es auch nicht nötig, durch menschliche Hände bedient zu werden. Durchaus ein Schlag ins Gesicht für die Menschen in Athen. Da sie doch die Götter, die aus Händen geschnitzelt wurden, angebetet haben. Und hier predigt Paulus ihn von einem Gott, der es nicht nötig hat. Er geht weiter: Wir sind von seiner Art. Sind wir wirklich von Gottes Art, dann müssen wir nicht meinen, Gott sei den Gold oder den Silber oder Stein einem Gebilde menschlicher Kunst und Gedanken gleich. Wenn wir diese Rede genauer uns anschauen, er knüpft an Ähnlichkeiten, die Philosophen und die Lehren verbreitet haben. Aber dann möchte ich zum Kern gehen. Die Rede von Apostel Paulus hebt 5 Punkte hervor. Erstens, alles geht um Gott. Der Schöpfer alles Lebens ist, durch ihn kommt auch die Einheit des Menschengeschlechts. Darum sind alle Völker und Menschen vor ihm gleich viel wert. Das ist der eine Gedanke von der Rede des Apostel Paulus. Der zweite Gedanke: der Adel des Menschen besteht darin, dass er zu Gott berufen ist und nur in ihm Leben findet. nur in Christus wahres Leben findet. Nur in ihm die Erlösung. Der dritte Gedanken, den Paulus hier in der Predigt bringt, ist: Gott hat in Jesus Christus Heil gesandt und schenkt die Möglichkeit zum Glauben. Ja, er bietet sie allen an. Es geht nicht ohne Umkehr. Eindeutig, die Umkehr ist notwendig, ist entscheidend. Die Umkehr ist der erste Schritt. Und ich denke, das müssen wir den Menschen in unserer Gesellschaft verkündigen. Es bringt nicht, wenn wir nur alleine gute Werke tun. Es bringt uns nicht die Erlösung, wenn wir ein schönes Leben führen, halbwegs anständig, fromm, sondern die Umkehr zu Jesus Christus. Und der vierte Punkt: Gott hat das alles unter Beweis gestellt durch die Auferstehung Jesu Christi. Der Glaube macht Sinn, weil Jesus Christus auferstanden ist. Er lebt. Er ist nicht im Grabe liegen geblieben. Und dann der fünfte Punkt der Rede: Es gibt ein letztes Gericht durch die Auferstehung, wo alle Bildung und Kunst nichts nützen wird. Alles umsonst. Der Herr der Herrlichkeit wird kommen und richten. Weil Jesus lebt, ist alles andere oder alle andere Religion nutzlos. Es geht um eine persönliche Verbindung mit Jesus Christus. Und das war den Göttern, das war den Philosophen, das war den Leuten in Athen fremd. Und dafür musste Paulus einiges in Kauf nehmen. Er wurde als Schwätzer genannt. Einige waren aufgebracht und sagten: Wie kann er nur? Und so komme ich zu der Reaktion. Der Erfolg der Predigt ist wieder einmal unterschiedlich. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten einige. Die anderen aber sagten: Wir wollen dich darüber einmal mehr von dir hören. Und so wird es auch in unserem Leben geben, Zeiten geben, wo die eine lachen werden. Sie werden spotten über den Inhalt und die Botschaft, die wir ihnen nahe bringen wollen. Sie werden uns auslachen. Aber nur Mut, den Glauben zu leben, angesteckt zu sein, die Botschaft weiterzugeben. Denn es lohnt sich. Der Text hier gibt uns keinen Schluss mit einem Happy End, wo Hunderte, Tausende zum Glauben kamen. Und doch werden einige Namen genannt. Ein paar von denen, die dazuhörten, haben den Glauben verstanden, haben die Botschaft verstanden, haben die Umkehr gemacht und sie haben sich zu Christus gewandt. Ein paar werden mit Namen genannt. Denn sie haben verstanden, dass nur Jesus Christus in Rettung und Heil bringen kann. Und das wünsche ich, dass wir den auferstandenen Christus leben. Dass wir den Glauben leben und dass der Glaube in uns tief verankert ist, sichtbar ist. Dass die Menschen um uns herum neugierig werden für die Botschaft, neugierig werden, warum ist der anders? Und ich wünsche mir, dass wir wie Paulus brennen können für die Menschen, die die Ewigkeit in der Hölle verbringen werden. Ich wünsche mir, dass wir brennen können für die Menschen, um ihnen das Evangelium zu bringen. Um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Und dass wir mit so einer Euphorie leben könnten unseren Alltag. Mit so einer Begeisterung, wie die Fußballer in unserer Zeit, in unseren Tagen heutzutage. Dass wir uns freuen können auf das Zukünftige, auf die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.